etwas teurere Übersetzung, von der ich fand, dass die so wie normales Deutsch klang. Also für alle, die jetzt die klassische Luther-Übersetzung aus der Lukas-Geschichte erwarten, klingt es ein bisschen anders. Aber ich fand,
hallo.
Damals geschah Folgendes. Der
Römische
erließ ein Gesetz, nach dem sein ganzes Weltreich statistisch erfasst werden sollte. Diese erste Erhebung aller Daten fand statt, als Quirinius Gouverneur der Provinz Syrien verwaltete. Alle Menschen machten sich auf den Weg, um ihren Namen erfassen zu lassen. Und zwar jeder in seinem Heimatort. So zog auch Josef los aus Galiläa, aus dem Ort Nazareth, hinauf in die Provinz Judäa nach Bethlehem, der Heimatstadt von König David. Denn er war ein direkter Nachfahre von David und hatte dort noch Heimatrecht. Deshalb wollte er sich dort registrieren lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die inzwischen schwanger war. Während sie sich dort aufhielten, rückte der Geburtstermin immer näher und Maria brachte einen Sohn zur Welt, ihr erstes Kind. Sie wickelte ihn fest ein und legte ihn zum Schlafen in einen Futtertrog. Denn sie hatten im Gasthaus keinen anderen geeigneten Platz finden können. Einige Hirten befanden sich in der Gegend. Sie verbrachten die Nacht draußen auf dem freien Feld, weil sie ihre Herden bewachen mussten. Da stand plötzlich ein Engel, ein Bote von Gott, vor ihnen. Der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes machte alles um sie herum ganz hell und sie wurden von großer Furcht ergriffen. Doch der Gottesbote sagte zu ihnen, habt keine Angst, denn ich bin hier, um euch eine wunderbare Nachricht zu bringen. Große Freude bedeutet sie für alle Menschen. Heute ist für euch der Weltenretter geboren, der Messias, der rechtmäßige Herr, und zwar in dem Heimatort von David. Und das kann euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Baby finden, das in Windeln eingewickelt in einen Futtertrog liegt. Plötzlich war da bei den Gottesboten eine riesige, große Armee des Himmels. Sie sangen Loblieder auf Gott und riefen, Gott gehört alle Ehre in den höchsten Höhen. Sein Friede kommt zu den Menschen, weil er ihnen sein Wohlgefallen schenkt.
Hallo.
Als dann die Engel wieder in den Himmel zurückkehrten, sagten die Hirten zueinander, los, lass uns nach Bethlehem gehen. Wir wollen unbedingt sehen, was wir gehört haben, die Botschaft, die Gott uns mitgeteilt hat. Sie liefen so schnell wie möglich dorthin und fanden alle vor. Maria und Josef und das Baby, das im Futtertrog lag. Sie sahen sie und erkannten sie aufgrund dessen, was ihnen über das kleine Kind berichtet worden war. Alle, die von diesen Ereignissen hörten, staunten über das, was die Hirten ihnen erzählten. Und Maria nahm alles in sich auf und bewegte, was sie gehört und erfahren hatte, in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück auf das Feld. Dabei gaben sie Gott alle Ehre, sie lobten ihn wegen allem, was sie gehört und gesehen hatten. Denn es war alles genauso gewesen, wie es ihm der Gottesbote angekündigt hatte.
Ich habe ein Schaf gefangen.
Ja, eigentlich wollten wir noch so jetzt zwei, drei Weihnachtslieder singen, aber in der heutigen Zeit ist Weihnachtslieder singen ja politisch schon langsam bedenklich. Ich meine, normalerweise singt man zu Weihnachten Weihnachtslieder und macht es einfach so, aber jetzt auf einmal hat sich ja herausgestellt, dass die Weihnachtslieder und Weihnachten das Fest der Freude zu bieten und
ich weiß.
Ja, fester Bestandteil des Abends.
Hallo.
Und man mit dem Singen von Weihnachtsliedern sozusagen deutlich machen kann, wer man ist, was man will und wer nicht dazugehört. Von daher die Frage, ist es angemessen, wenn wir unseren Gottesdienst zum Weihnachtslied machen? Kann man das einfach so machen? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns mal die Weihnachtsgeschichte genauer angucken. Und das kann ich in einer ausführlichen Predigt machen, aber ich habe einen Cartoon gefunden, wo ich fand, der hat das ziemlich gut ausgedrückt, was die Weihnachtsgeschichte ausmacht. Haben Sie die Begriffe auch ohne Flüchtlinge, Juden, Neger und Araber? Sie meinen nur mit Schafen, Eseln und Ochsen? Tja, das ist das Problem. Eine Weihnachtsgeschichte ohne Juden, Araber und vielleicht ja noch ein Farbiger und ohne Flüchtlinge, dann bleibt bei der Weihnachtsgeschichte einfach nicht mehr viel übrig. Denn es ist nicht unsere Weihnachtsgeschichte, wir haben die Weihnachtsgeschichte aus dem Nahen Osten importiert. Aber weil das schon so lange her ist, denken wir, sie gehört zu uns. Sie ist genauso typisch deutsch, typisch abendländisch wie die Kartoffel, unser Zahlensystem, Gulasch, Pizza, Pasta, demnächst Döner und wahrscheinlich wird auch noch Sushi als ein typisches deutsches Standardessen kommen. Aber ursprünglich, wie war es da? Wir haben sogar einen Weihnachtsmann importiert. Der war ein Werbegag einer amerikanischen Limonadenfirma. Und mittlerweile ist der Weihnachtsmann das Sinnbild des Weihnachtsfestes. Und in England hat eine Pfarrerin Ärger gekriegt, weil sie in einem Gottesdienst den Kindern erzählt hat, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. So wichtig ist er geworden. Enger an die Weihnachtsgeschichte verknüpft vielleicht als das Christkind. Aber die Weihnachtsgeschichte ist einfach nicht unsere Geschichte. Sie gehört nicht uns, sondern sie gehört Gott. Und sie ist nicht dazu da, um in irgendwelcher Art und Weise unsere abendländische Kultur zu verteidigen. Die Weihnachtsgeschichte stammt nicht aus Deutschland, sie stammt auch nicht aus Rom, sondern sie stammt aus einer ganz anderen Gegend. Aber auch im Nahen Osten, bei den Israeliten, wo diese Geschichte sich ereignet hat, hat diese Geschichte nicht den Menschen gehört. Denn Gott macht nicht immer das, was die Menschen wollen, sondern Gott macht das, was er für richtig stellt. Und die Israeliten haben sich einen ganz anderen Messias erwartet. Die Geschichte um Jesus gehört den Israeliten genauso wenig, wie sie uns gehört. Sie gehört Gott allein. Und das wird an der Weihnachtsgeschichte deutlich. Nicht irgendein ganz, ganz wichtiger
hallo,
Mensch,
hallo.
Ein hochbegabter Schriftgelehrter, sondern ein Native aus der Provinz und seine Verlobte werden die Eltern des Messias. Und sie werden auch nicht auf Wundersachen vom Heiligen Geist nach Bethlehem zurückgeführt, sondern vom römischen Kaiser gezwungen, dem Antichristen überhaupt der damaligen Zeit. Und es gab auch keinen Platz im Gasthaus, sondern nur noch in einem Stall. Na gut, das ist vielleicht ganz witzig, weil König David ja auch Hirte war. Aber am Anfang kamen auch keine Schriftgelehrten, Leute zur Geburt, sondern Hirten. Und die hatten auch nicht mal Ahnung, die mussten eingeladen werden. Und dann das Schlimmste, was ich gar nicht hier vorgelesen habe, sondern was nur Matthäus berichtet, es kommen Astrologen aus dem Osten, also noch weiter Osten, als der Nahe Osten für uns ist. Und Astrologen, Astrologie bei den Juden verboten. Also das waren Sterne,
hallo.
Das waren Menschen, die nach damaliger Zeit gebildet werden mussten. Und die kamen auch noch, um das Kind anzubeten. Zu denen hatte Gott geredet.
Hallo.
Sind es genau diese Astrologen, die dem Kind die Zeit geben, zu fliehen, weil es nämlich sich in Sicherheit bringen muss vor dem israelitischen König. Und dann findet das Kind, der kommende Messias, ausgerechnet Zuflucht in Ägypten, dem Land, was die Kerngeschichte des israelitischen Volkes ist, weil sie dort in der Sklaverei gelebt haben und Gott sie aus Ägypten befreien musste. Und jetzt flieht der angehende Messias nach Ägypten, um dort Schutz zu finden. Kein Wunder, dass die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu, den Juden der Zeit damals sauer aufgestoßen ist. Genauso wie es nicht unsere Geschichte ist, war es auch nicht der Zeitgenossen Jesu. Die Geschichte Jesu gehört allein Gott. Und in dieser Geschichte geschieht das, was Gott tun will und was Jesus für richtig fand. Und sein Leben lang musste Jesus sich durchsetzen gegen falsche Erwartungen. Gegen Erwartungen von Leuten, die eigentlich zu Jesus kamen und sagten, weißt du, wenn du der Messias bist, eigentlich müsstest du doch mal dieses oder jenes tun. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind nicht so naiv wie dieser Mann auf dem Cartoon und würden auf diese Art und Weise unsere Krippe irgendwie reinigen wollen. Aber eigentlich haben wir uns doch das Weihnachtsfest so ein bisschen zurechtgestellt. Es hat seine Kanten und Ecken verloren. Und das passiert ganz automatisch, weil Dinge, die ganz oft benutzt, verlieren ja ihre Ecken und Kanten und werden nicht mehr so scharf, wie sie mal waren. Messer, die man häufig benutzt, werden stumpf. Aber wenn sie dann stumpf sind, muss man sich nicht ein neues Messer kaufen, sondern man kann das alte Messer schärfen. Wie sieht also ein geschärfter Blick auf die Weihnachtsgeschichte aus? Die Kernbotschaft, jetzt die nächste Folie bitte setzen. Ja. Die Kernbotschaft ist meiner Meinung nach die Botschaft, die dort die Engel sagen. Gott gehört alle Ehre in den höchsten Höhen, sein Friede kommt zu den Menschen. Drei Gedanken. Gott gehört alle Ehre in den höchsten Höhen. Es ist wichtig, das zu sehen, denn wir Menschen sind nicht das Größte und Tollste in dieser Welt. Es gibt etwas, es gibt jemanden, der größer ist als uns. Nicht wir haben
ihn.
Nicht wir sind der Maßstab dieser Welt. Und manchmal ist es ganz wichtig, dass wir das wissen, weil Menschen, die nicht sehen, dass es etwas Wichtiges als sie selbst gibt, solche Menschen können ganz leicht größenwahnsinnig werden. Und diese Welt ist schon oft von Größenwahnsinnigen zerstört worden. Das ist der erste Gedanke, der steht über uns. Der zweite Gedanke, sein Friede kommt zu den Menschen. Da steht nur zu den Menschen. Da steht nicht zu welchen Menschen. Es ist ein Friede in Jesus, der gilt für alle Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Rasse, welches Alter, welche Kultur, welcher soziale Status. All das ist egal. In seinem ursprünglichen Herzen ist die christliche Religion eine Religion für alle Menschen, egal woher sie kommen, wohin sie gehen. Von daher ist also die Weihnachtsgeschichte, der Startschuss der christlichen Religion, die Geschichte, mit der man als allerletztes irgendjemand irgendwo irgendwie ausschließen könnte. Das geht absolut gar nicht und ist im Grunde genommen eine große Dummheit, die sie kaum peinlicher sein kann. Und mein letzter Gedanke, weil er ihnen sein Wohlgefallen schenkt. Wohlgefallen ist echt so ein tolles Wort, aber Wohlgefallen bedeutet, glaube ich, ungefähr so, wenn ich einem Menschen gegenüber mit Wohlgefallen begegne, dann bedeutet das, in all dem, was ich bin und habe, bin ich dir positiv gegenüber eingestellt. Ich bin dir wohlgesonnen. Ich wünsche dir Gutes, ich versuche dir Gutes zu tun, ich werde Gutes über dich reden, ich will das Beste für dich. Ich will nicht dein Bestes, sondern ich will das Beste für dich. Menschen führen gegen Menschen Kriege. Mit der angeblichen Rechtfertigung durch den Glauben. Das ist eine zentrale Aussage des protestantischen Christentums. Die Rechtfertigung des Glaubens. Aber nicht die Taten der Menschen werden gerechtfertigt. Keine Kriege werden gerechtfertigt. Sondern wir Menschen. Die Grundbotschaft des christlichen Glaubens ist, Gott steht allen Menschen positiv gegenüber. Und wenn wir heute nach Hause gehen und ein Stück von Weihnachten mitnehmen wollen, ein Stück von Weihnachten Wirklichkeit werden lassen, dann ist es eigentlich diese Grundaussage. Lasst uns einander mit Wohlgefallen begegnen, mit einer positiven Grundhaltung, mit der Einstellung, ich will dir Gutes tun, ich wünsche dir Gutes, ich sage Gutes über dich, ich bin für dich gut. Wenn wir das schaffen in unseren Familien, was manchmal gar nicht so einfach ist, in unseren Umgebung, unsere Nachbarn, was vielleicht auch gar nicht so einfach ist, und vielleicht demnächst auf dem Arbeitsplatz, dann verwirklichen wir ein Stück der Weihnachtsbotschaft. Gott gehört alle Ehre in den höchsten Höhen. Sein Friede kommt zu den Menschen. Und jetzt singen wir ein Weihnachtslied, und dieses Weihnachtslied heißt Bethlehem geboren. Und wir singen zwei Strophen, nicht mehr.